Abrechnungen optimieren, teure Fehler vermeiden, tolles Arbeitsklima für alle, zufriedene Patienten.
Dafür hat Sabine Finkmann mehr als nur ein passendes Rezept. Sabine ist die Abrechnungsexpertin im Gesundheitswesen und der Industrie und gibt hier ihr Wissen weiter.
Für finanzielle Freiheit, Sicherheit und mehr Gelassenheit im Praxisalltag.
Die Praxisprofessionals. Deine Wissensspritze mit nur positiven Nebenwirkungen.
Hallo, du wundervoller Mensch. Auch heute begrüße ich dich zu meiner neuen Podcast-Folge bei den Praxisprofessionals. Du siehst, ich bin heute nicht alleine und für alle die, die den Podcast hören, werdet ihr auch gleich hören. Ich habe mir nämlich einen ganz wundervollen Gast eingeladen, der, wie mein Mann immer sagt, eine ganz wunderschöne Stimme hat und das weiß der Daniel noch gar nicht. Genau, mein Mann hat nämlich gesagt, Sabine, du musst den Daniel Kleibold unbedingt in deinen Podcast einladen, weil der hat so eine tolle Stimme. Und jetzt habe ich Daniel wahrscheinlich gerade schon geschockt, weil das wusste der nämlich noch gar nicht. Hallo Daniel.
Ja, liebe Sabine, schön. Genau, das wusste ich noch nicht. Danke für das Kompliment deines Mannes. Freut mich natürlich sehr. Habe ich tatsächlich in der letzten Zeit gar nicht gehört, dass ich so eine schöne Stimme hätte, aber das freut mich natürlich. Also ganz, ganz lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich, da zu sein.
Ja, und ich freue mich auch, dass ich dich für diese Podcast-Folge gewinnen konnte. Denn der Daniel war vor einiger Zeit in meinem Abrechnungszirkel mit einem hochinteressanten Thema, dem Thema KI-Nutzung in Arztpraxen und was man dabei alles so beachten muss. Vielleicht sagst du gleich noch so 2, 3 Worte von mir. Da hat mein Mann ihn nämlich gehört, weil er hat nämlich bei diesem Abrechnungszirkel zugehört und als wir fertig waren, sagt er, boah, der eine geile Stimme, der muss in deinen Podcast. Ich habe gesagt, ja, okay, ich werde mich bemühen, ja. Und da bist du. Erzähl, was machst du alles Schönes?
Ja, was ich so mache, es ist ein bisschen erklärungsbedürftig, glaube ich. Ne? Ich nenne mich eigentlich Legal Engineer, aber ich habe schnell gemerkt, das versteht keiner. Also niemand meiner potenziellen Kunden hat eine Ahnung, was das eigentlich sein soll. Ich gehe mal so ein bisschen in den Hintergrund. Ich bin Jurist, habe vor vielen Jahren Jura studiert in Münster und dann lange Zeit in einem großen Konzern gearbeitet, war mit regulatorischen Themen befasst. Das war auch gut, hat mir Spaß gemacht, aber irgendwann dachte ich, ich würde gerne ja so mein persönliches Interesse an KI, an moderner Technologie und so, irgendwie in meine Arbeit einbringen. Ich bin in den 80ern geboren, bin mit Captain Picard, Raumschiff Enterprise, groß geworden und das hat mich sehr geprägt. Ich wäre heute nicht derselbe Mensch, wenn ich nicht Captain Picard an meiner Seite gehabt hätte. Okay. Aber die Vorstellung, ja, ist wirklich so. Glaube ich ganz fest, je älter ich werde, desto bewusster wird mir das. Naja, aber die Vorstellung, ich stehe in meinem Zimmer und sage einfach so, Computer, mach das Licht an. Das war für mich als 6-, 7-, 8-Jähriger, also das war der absolute Höhepunkt für mich. So, und wir haben ja jetzt das große Glück, dass wir in dieser Zeit leben, dass wir das ja wirklich live dabei sind, wie das plötzlich entsteht. Und das interessiert mich so sehr, gerade auch die Entwicklung in der KI, dass ich nach einem Themenbereich gesucht habe, wo ich meine juristische Ausbildung mit meinem persönlichen Interesse an KI und so gut kombinieren kann, habe dann anfänglich recht breit beraten, so den Mittelstand vom Autohaus über was auch immer, den Friseursalon, der vielleicht einen Telefonassistenten oder eine Unterstützung für die Terminplanung oder so einrichten möchte. Dort immer der Fokus auf die besondere Regulatorik. Und ja, ich glaube, genau deswegen bin ich dann schnell in der Medizinbranche gelandet. Das ist so juristisch einfach interessanter, ein hochregulierter Bereich. Die Ärzte und Akteure in dem Feld kennen das ohnehin. Es ist hochreguliert und auch in Bezug auf KI sind die Anforderungen da sehr viel interessanter und spannender. So, und genau aus dem Grund bin ich da reingegangen. Ja, es wird mit jedem Tag interessanter und spannender. Es ist super viel in Bewegung. Es entstehen total viele neue, mega gute Ideen. Viele, die dann aber aus regulatorischen Gründen irgendwie nicht den Weg in den Markt finden. Ja, und da sehe ich mich dann, dass ich sowohl die Praxen selbst berate, wie sie KI einführen, als auch die Hersteller von solchen Lösungen, wie sie das compliant machen. Genau, das ist das, was ich so tue.
Mega spannend. Und das ist übrigens auch ganz witzig gewesen. Wir haben uns irgendwie auf LinkedIn getroffen, obwohl wir nicht so wirklich voneinander wussten und haben aber irgendwie relativ schnell gemerkt, dass die Themen irgendwie sehr gut zusammenpassen. Dann habe ich den Daniel in meinen Abrechnungszirkel eingeladen und ich kann nur sagen, was du da erzählt hast, war mega spannend, ist extrem gut angekommen, weil klar, wir haben, ich meine, das GKV-Gesetz ist verabschiedet vor 15 Tagen. Das wirst du auch mitbekommen haben. Das heißt, es wird noch mehr reguliert, was Honorierung angeht. Das heißt, die Kostenseite in den Praxen wird noch ein größeres Problem. Das heißt, man wird darüber nachdenken müssen, wie schaffe ich Arbeit mit weniger Mitarbeitern? weil ich es einfach nicht finanziert kriege, wahrscheinlich. Ich sage immer, noch keine Panik machen. Wir haben die Honorarverteilungsmaßstäbe noch nicht gesehen. Man muss gucken. Aber Fakt ist, es wird einiges weniger vergütet werden als vielleicht noch dieses Jahr oder in der Vergangenheit. Und da gibt es natürlich ganz viele tolle Tools. Ich hatte jetzt vor unserem Podcast gerade noch mit einem Unternehmen einen Call, wo es auch um KI geht, und zwar die Übernahme der kompletten GOR-Abrechnung mit Vorschlägen und allem drum und dran. Ja, und was die Praxen eben immer nicht berücksichtigen ist, ja, ich will das haben, KI-gesteuerter Telefonassistent, dann irgendwie so ein Programm, was die Termine vergibt, was gleichzeitig aus Anfragen Rezepte erstellt und vorbereitet und so weiter, und eine Dokumentationsunterstützung mit KI, die das Gespräch mitschneidet zwischen Arzt und Patient. Und was immer nicht berücksichtigt wird, da witzigerweise schon, oh, das muss ja der Patient unterschreiben, der muss ja zustimmen, aber an allen anderen Stellen wird das total oft vergessen. Ja, das ist eine Riesenhilfe, aber gleichzeitig muss ich mir halt auch ein bisschen Gedanken machen, das sind besonders schützenswerte Daten, ne?
Ja, genau, in dem Umfeld bewegen wir uns halt, ne? Und das ist tatsächlich kurios, wie du es gerade selbst schon erwähnt hast. Der Arzt hat aufgrund der Tatsache, dass er in so einem hochregulierten Umfeld arbeitet, ohnehin Erfahrung damit, ne? Wenn wir auch an die DSGVO zurückdenken, ja, und so ständig überall die Formulare und so. Genau, und bei dem Thema, ja, da sehe ich es jetzt in meiner Beratung so, dass das Bewusstsein für die eigenen Betreiberpflichten überhaupt nicht vorhanden ist. Also ich ganz kurz zur Erläuterung, der AI Act, also die Norm, die das alles so weit regelt, unterscheidet da hart nach zwei Kategorien. Es gibt den Anbieter, das ist eben das Softwarehaus, das Unternehmen, das Startup, was die Tools auf den Markt bringt, und auf der anderen Seite die Betreiber, also die Arztpraxis selbst, das MVZ, das Klinikum, was auch immer. Und der AI Act definiert für beide Sphären ganz genaue Regeln, an die sie sich halten müssen. Das Problem ist nur bei den Ärzten, also bei den Anwendern dieser Lösung, dass sie es einfach nicht wissen. Ne? Ja. Sie bekommen von dem Anbieter der Softwarelösung nicht den Hinweis, im Übrigen, wenn du meine Software nutzt, dann hast du noch einen Rattenschwanz an regulatorischem Kram, um den du dich kümmern musst. Hab das mal im Hinterkopf. Das ist jetzt, ja, ist halt nicht so sexy für ein Verkaufsgespräch. Ich verstehe das auch, dass die großen Hersteller da jetzt nicht mit an die Öffentlichkeit gehen. Auf der anderen Seite gibt es von den KV'n und den anderen Einrichtungen, auch den Berufsverbänden, durchaus die Versuche, das in die Ärzteschaft zu bringen. Es kommt nur noch nicht wirklich an, ne? Also, keine Ahnung, 90% der Ärzte, mit denen ich Kontakt habe, die haben da überhaupt keinen Plan von. Die stehen ja auch an einem ganz anderen Punkt. Der Arzt, mit dem wir vielleicht so zu tun haben, der ist ja wahrscheinlich schon digital affin und hat sich damit schon mal auseinandergesetzt. Ne? Derjenige, der bei mir landet, der hat grundsätzlich mal eine Vorstellung davon, dass es sowas gibt und wie das in den Workflow passen könnte. Mhm. Die allermeisten, die sind ja noch gar nicht so weit. Also die haben noch gar nicht die Vorstellung, welche coolen Lösungen es tatsächlich gibt. Ne? Du hast das gerade so runtergerattert. Ambient Scribe-Lösung, digitale Kalenderverwaltung, diagnostische Unterstützung. Das ist bei vielen halt noch nicht angekommen. Insoweit spannendes Umfeld gerade, spannende Zeit.
Ich finde es super, super wichtig. Also ich empfehle ja auch total viele Sachen, die ich ausprobiert habe, die ich cool finde, weil ich bin halt sehr technikaffin. Ich nutze ja auch total viele Möglichkeiten, um mir den Job leichter zu machen. Das war übrigens gerade ganz witzig. Wir haben die Aufzeichnung eigentlich mit einem Programm gemacht, was ich nutze, aber es hat nicht funktioniert. Also das zum Thema Technik. Ich hoffe, ich darf das jetzt sagen, und das fand ich total sympathisch. Klar. Und dann haben wir die Software jetzt von Daniel benutzt, weil wir halt den Podcast heute gerne machen und aufzeichnen wollten. Und das Geile war, du hast es noch nie aufgezeichnet, ne? Und dann fragt er, wen hast du gefragt, Gemini?
Ja.
Genau. Und das finde ich total geil. Würde ich nämlich auch machen. Dann fragt der Gemini, du sag mal, wo finde ich denn eigentlich hier in der Software die Möglichkeit zum Aufzeichnen? Und das Geile ist, wir haben sogar eine Transkription. Da bin ich total begeistert von. Und ich erzähle das jetzt nicht, weil wir keine Experten sind, sondern ich erzähle das, weil auch die Experten natürlich solche Sachen nutzen, weil sie damit effizienter werden, schneller werden. Aber in der Praxis muss ich halt gerade im Gesundheitswesen aufpassen, dass ich das rechtlich sauber mache. Und du hast eben diesen AI Act erwähnt. Das ist etwas, was auf EU-Ebene verabschiedet wurde, richtig?
Ja, genau. Das ist eine sehr umfassende Regelung. Die erste Regelung weltweit, die sich so intensiv mit KI-Nutzung auseinandersetzt. Das betrifft ja nicht nur den Medizinbereich, sondern generell KI. Der AI Act geht von der Frage aus, wie stark hat denn jetzt eine KI-Lösung Einfluss auf den einzelnen Menschen, auf die Menschenrechte zum Beispiel auch und auch auf andere Rechte, und gruppiert das in verschiedene Risikoklassen ein. Also ein ja, ein einfacher Chatbot. Klar, der hat wenig Einfluss am Ende auf Grundrechte eines Menschen, der damit kommuniziert. Aber wenn ich eine diagnostische KI in der Radiologie verwende oder in der Strahlentherapie, dann sind das ganz andere Hausnummern, ne? Und ich greife natürlich im Zweifel massiv in die Rechte der Patienten ein. Ja, und aus dem Grunde mündet daraus dann jeweils ein Pflichtenkatalog angepasst an diese Risikoklasse. Ja gut, und weil wir uns in der Medizin befinden, sind halt viele der Anwendungen, die in Diagnostik gehen und so, die Patientendaten verarbeiten, häufig in der sogenannten Hochrisikoklasse. Mhm. Das heißt jetzt nicht, dass es hochgefährlich ist oder so, aber das Risiko ist eben hoch, dass bei Fehlern ein Schaden beim Patienten eintritt oder eine Rechtsverletzung eintritt. Und das dann dazu führt, dass der Arzt aus diesem Grunde oder der Anwender sich ganz genau darum kümmern muss und das nicht einfach so laufen lassen darf.
Das ist aber kein Hexenwerk, oder? Ich muss wahrscheinlich schriftlich regeln, in irgendeiner Art und Weise, auf welche Daten die KI Zugriff hat und was da verarbeitet wird, oder wie läuft das?
Ja, das ist eigentlich der allererste Schritt, den ich machen muss, ne? Ich erlebe es in den Beratungen häufig, dass ich starte mit der Frage, okay, lieber Arzt, was nutzt du eigentlich an KI-Anwendungen, wenn du das jetzt regulatorisch sauber aufsetzen möchtest? Ja gut, meistens fallen denen ein, zwei Sachen ein. Manchmal auch, ich habe überhaupt gar keine KI. Und dann fragt man genauer nach. Ja, ne? Und dann sehen wir, wie bei uns gerade Gemini mal eben so nebenbei genutzt oder Microsoft Copilot in Office. Das sind auch KI-Anwendungen und die werden in der Praxis natürlich auch verwendet. Und dann sind wir eben da. Dann müssen wir uns mit den besonderen Pflichten auseinandersetzen. Du hast es gerade gesagt, das ist kein Hexenwerk. Das ist schon ganz richtig. Ich bin auch der Allerletzte, der da jetzt eine Panik aufmachen will und sagt, oh Gott, lass die Finger davon, das ist alles viel zu kompliziert.
Das ist wichtig.
Absolut. Verständlicherweise vielleicht auch aus meiner Erzählung meiner Kindheit und so. Ne? Ich stehe dem ja total offen gegenüber. Mhm. Ich fände es auf der anderen Seite nur so traurig, wenn viele möglichen Anwender die Vorteile dieser Lösung nicht sehen, weil sie ja in so einer Paralyse am Anfang sind. Und so oh Gott, da ist so viel zu beachten. Ich habe schon so viel bürokratischen Kram jetzt, das auch noch. Und was ist, wenn ich da einen Fehler mache und mein Hausanwalt sagt mir, oh, lass lieber erstmal die anderen die Fehler machen, da gibt's noch gar keine Urteile und so. Ja gut, aber dann verpasst man 3, 4, 5 Jahre. Ja. Und in der jetzigen Zeit schwierig. Du hast anfänglich angesprochen, aus wirtschaftlichen Gründen kommen die Praxen kaum drum rum, sich mit solchen Tools auseinanderzusetzen. Das war aber auch schon vor der Novelle der GKV der Fall. Welche Praxis findet leicht MFAs, um sie vorne ans Telefon zu setzen? Das ist ja ein Riesenproblem. Genau. Wenn ich da eine Lösung habe, die den MFAs hilft und auch am Ende der ganzen Praxis hilft, weil qualifizierte Lösungen haben, die in die Anruferannahme reingehen, dann haben doch alle was davon. Der Patient hängt nicht eine halbe Stunde in der Warteschleife, die MFA ist froh, dass sie nicht von morgens bis abends nur das klingelnde Telefon neben sich stehen hat. Ja, und der Ablauf in der Praxis wird hoffentlich auch besser.
Ja, ich sage an der Stelle immer, die Mitarbeiter, die medizinische Fachangestellte oder auch zahnmedizinische Fachangestellte sind, das ist Fachpersonal. Die brauche ich an einer anderen Stelle. Ja, klar können die ans Telefon gehen, ja, die können auch den Computer bedienen, aber ich denke mir immer, Mensch, die Leute, dieses Fachpersonal, was ich so schwer kriege, brauche ich am Patienten. Das ist viel, viel wichtiger.
Klar, alleine schon aus Gründen der Auslastung, klar, aber da geht es ja dann auch so um die Stimmung im Team. Und viele Menschen, die solche Jobs ausführen, MFAs, aber auch die Ärzte, haben das ja irgendwann gemacht mit der Überzeugung, ach, ich will irgendwie was am Menschen machen. Ich will jetzt nicht nur an der Maschine oder an einem Computer sitzen oder am Telefon. Ja, und dann kommt die harte Realität, die dann 8 Stunden lang Telefondienst bedeuten. Da ist dann wenig Kontakt direkt zum Menschen, ne?
Ja, das ist das Argument, was ich auch immer bringe, wenn es um Abrechnung geht, dass ich sage, Mensch, ganz ehrlich, als Sie Arzt geworden sind, ja, da wollten Sie Patienten helfen, idealerweise heilen, und die Realität sagt, Sie müssen jetzt den ganzen Tag dokumentieren. Deswegen finde ich diese Tools ja auch so cool. Das finden auch die Patienten toll, wenn sie zustimmen, weil das ist so wie bei uns. Es sitzt jetzt keiner da und tippt irgendetwas und guckt den Patienten gar nicht an. Ja. Nein, ja. Ich spreche ganz normal mit dem Patienten, ich untersuche den und parallel wird das erstellt und ich muss dann halt nachher noch schauen, ist es richtig und wie kann es abgerechnet werden. Das ist ein Riesengewinn. Und ganz kurz, ich bin in einer Klinik, die melden sich übrigens bei dir auch noch, das sage ich dir später. Ja, ich bin in einer Klinik, wo alle diese Dokumentationsunterstützung haben wollen. Die Ärzte haben Bock darauf, die Mitarbeiter und die Geschäftsleitung. Und jetzt halte ich fest, es gibt einen Grund, warum das nicht stattfindet. Der Datenschutzbeauftragte setzt sein Veto, weil er sagt, das geht nicht, das ist nicht sicher. Wo ich immer denke, Hallo? Da würden wir heute noch mit einer Keule rumlaufen, wenn wir keine Wege gefunden hätten, dass es safe eingesetzt werden kann.
Ja, das ist leider ein häufiges Bild, ne? Also
Ja.
ich muss lachen darüber. Eigentlich nicht. Eigentlich müsste man weinen,
Ja.
dass das der Fall ist. Also nichts gegen die Datenschutzbeauftragten. Die machen sicherlich einen guten Job und sind gut ausgebildet, um das bewerten zu können. Nur führt das, also die Auseinandersetzung mit diesem Thema bei den Juristen ist es ja nichts anderes. Ne? Fokussiert auf einen gewissen Blick. Und man sucht natürlich zuerst mal die Probleme und will diese
Genau.
Probleme von seiner Einrichtung fernhalten. Und sofern da irgendwie so ein kleines Problemchen am Horizont zu sehen ist, dann ist direkt die Schranke zu. Das war's.
Genau.
So. Aber dann, wir müssen einen Schritt weitergehen, ne? Und das ist immer das, was ich versuche. Klar, ich habe häufig mit solchen Bedenken zu tun, aber die kann man ausräumen. Die kann man technisch ausräumen bei Design einfach. Das heißt, welche Software verwende ich und wie ist diese Software aufgebaut? Ist sie vielleicht von der Konstruktion her schon so angelegt, dass gewisse Fehler einfach gar nicht auftreten können, technisch nicht auftreten können? Zum Beispiel ist Human Oversight ein ganz wichtiger Begriff. Das heißt, dass bei solchen Hochrisikoanwendungen immer der Mensch die letzte Aufsicht haben muss. Das ist auch verständlich. Die KI-Lösung, die trägt natürlich keine Haftung, wenn da irgendein Fehler passiert oder so. Ist es nicht Gemini gewesen oder so. Es war immer der Arzt, es ist der verantwortliche Arzt. Und aus diesem Grunde ist diese Aufsicht so wichtig. Gut, könnte man auch noch lange drüber reden, wie sinnvoll das eigentlich ist und welche Fallstricke es sich da noch so auftun. Aber nichtsdestotrotz, der Mensch ist der am Ende, der die Haftung auf seiner Seite hat. Und aufgrund dessen muss er eben für Human Oversight sorgen. Das lässt sich aber eben implementieren. Das ist das, was ich sagte. Ich kann die Software so steuern, dass ich in einem Diagnoseprozess von der Software gezwungen werde, diese menschliche Aufsicht durchzuführen, ohne mein Okay und das Lesen des Textes oder des Outputs geht es gar nicht in den nächsten Schritt
Genau.
hinein. So, und dann habe ich das Problem per Design gelöst.
Aber so sind die eigentlich auch programmiert. Also bei der ist das
Ja.
so. Ich kann das nur in die Akte übertragen, wenn ich die Diagnosen aktiv angeguckt und bestätigt habe und gesagt habe, das ist okay, das kann übertragen werden. Das ist aber Abrechnungsziffern das Gleiche. Die gehen auch nicht vollautomatisiert. Das ist verboten. Man muss gucken, passt das? Habe ich das gemacht? Und dann kann man diesen Vorschlag bestätigen. Ich finde, das ist eine Riesenentlastung. Und da fand ich es ganz, ganz krass fatal, weil alle wollen das. Und der Geschäftsführer sagte dann, ja, wenn Sie es schaffen, unseren Datenschutzbeauftragten zu überzeugen, machen wir das sofort. Und dann habe ich halt gesagt, ich kann das, aber ich kenne noch jemanden viel Besseren. Das ist nämlich der Daniel Kleibold. Der kann das, glaube ich, viel besser erklären. Der ist nämlich Jurist. Also ja, und ich finde das einfach so schade, weil wir haben so viele Möglichkeiten, die dafür sorgen, dass die Menschen den Job machen können, den sie eigentlich machen wollten und eben keine Angst haben müssen vor Regressen durch die KV, weil es einfach eben nicht ordentlich gemacht wurde. Und ja, deswegen finde ich das extrem wichtig und deswegen war ich so begeistert von dem, was du machst.
Ja, danke nochmal. Ja, ein wichtiger Punkt, ne, mit dem Regress der KV und so. Das ist das, ich merke das so gerade, das ist der Punkt, der bei den Ärzten dann doch die Aufmerksamkeit weckt. Es ist ja so, als Jurist ist man jetzt nicht derjenige, der von allen direkt geliebt wird. Oh, das ist aber ein unterhaltsamer Mensch und der erzählt tolle Sachen, so, ne? Der Jurist ist ja eher der, klar, auf die Fehler hinweist und das hört man ja vielleicht nicht so super gerne erstmal, aber an dem Punkt, und ich glaube, da habe ich mir so einen eigenen Stil angearbeitet, sehe ich das so, dass ich habe es ja anfänglich auch schon erwähnt, dass die Regulatorik dahinter kein Bremsklotz sein darf. Sie muss auf jeden Fall ein Element im Enabling sein. Ich will den Ärzten erklären, die Tools sind mega gut, die helfen euch. Obacht, es gibt Fallstricke und da gibt es wirklich einige, da gibt es auch viele Anbieter, die Regulatorik nicht sauber bedienen. Am Ende landet es, wie gesagt, beim Arzt, ja, auch wenn auf anderer Seite ein Fehler passiert ist. Und jetzt kommt es genau mit dem Regress und der möglichen Haftung und den Kosten, die entstehen, wenn man sich da nicht sauber drum kümmert. Denn als Praxis, wenn ich jetzt irgendwie, ich probiere das jetzt mal aus. Ich habe tolles Werbematerial von meinem PVS-Anbieter bekommen, arbeite seit Jahren und Jahrzehnten gut mit denen zusammen. Klasse, das klingt alles super. Ich spare 2 Stunden Dokumentationszeit am Tag oder so, wenn ich ein Ambient-Scribe-System verwende. Ja, das hört sich eben das Gespräch zwischen Arzt und Patient an und liefert mir am Ende eine saubere Formulierung eines Arztbriefes. Klar, den muss ich gegenprüfen, so, ne? Der geht nicht direkt so in die Akte, aber gut. Naja, jetzt eine KI macht Fehler, ja, das ist ganz klar. Den Hinweis kennt auch jeder, der irgendwie mit KI zu tun hat und das ist uns auch allen bewusst. Deswegen mag es ja mal sein, dass irgendwo ein Fehler passiert. in dieser Dokumentation. Wenn ich die Human Oversight eben als Pflicht auf meiner Seite nicht sauber durchführe und es kommt irgendwie ein Dreher in den Arztbrief, der landet in der Akte und am Ende, und lass es 1-2 Jahre später sein, kommt es zum Patientenschaden. Was passiert dann? Okay, Arzthaftungsprozess, es wird genau geguckt, wo ist der Fehler aufgetreten und so. Aber was wird die Versicherung machen? Die Versicherung des Arztes, die wird schauen, liegt irgendwo ein Organisationsverschulden vor? Oh, und dann auf einmal kommt so eine wirklich einfach umzusetzende Pflicht wie KI-Kompetenz. Ich muss eben für mein Team und für mich selber, wenn ich die Software nutze, dafür sorgen, dass ich grundsätzlich mal Bescheid weiß, was ich denn da eigentlich mache. Können da Halluzinationen auftreten, an welchen Fällen und so. Da muss ich Sorge tragen, dass ich darüber informiert bin. Wenn ich das nicht mache, naja, wie gesagt, liegt ein Organisationsverschulden vor und damit der Regress durch meine Haftpflichtversicherung recht nah. Ne? Und nur wegen so einem dummen Kram kann so etwas passieren. Das muss nicht sein.
Ja, du hast mir mal gezeigt, wie relativ einfach das eigentlich geht, diese Dinge, wenn man die Transparenz hat, wirklich auch zu dokumentieren. Das ist nicht so viel Arbeit, oder?
Ja, der allererste Schritt ist eben, ich muss erstmal abchecken, was habe ich denn für Tools in meiner Praxis überhaupt im Einsatz. Und da geht es halt um alles Mögliche, auch eben Dinge, die man nicht direkt auf dem Schirm hat.
Magst du mal ein paar nennen, die man nicht so auf dem Schirm hat?
Ja, das ist definitiv das LLM, was ich einfach so nebenbei nutze oder was in meine Office Suite integriert ist. Ne? Sei es Copilot, Gemini, Claude, was auch immer. Das wird ja verwendet und als Schatten-KI häufig dann eben auch für medizinische Zwecke. Das dürfte natürlich gar nicht sein. Okay, anderes Beispiel, der KI-gestützte Terminplaner.
Ja.
Da ist es vielleicht noch offensichtlicher. Da ist also irgendwie ein System, das schaut, aha, wie kriege ich meinen Kalender bestmöglich ausgelastet. Das kommuniziert dann auch mit dem Patienten, vielleicht über eine Chatlösung und so. Wie gesagt, da ist es den meisten bewusst, da hängt irgendwie eine KI drin. Aber weiß denn jetzt jede MFA in meiner Praxis, dass gehen wir mal in eine ophthalmologische Praxis. In meiner Augenarztpraxis habe ich also irgendeine Maschine stehen, die meine Retina scannt. Da kommt am Ende dann ein KI-gestütztes Ergebnis bei raus. So weiß die MFA, die irgendwie mal damit im Zusammenhang steht und irgendwie mit dem Papier dann doch mal zu tun hat und deswegen geschult werden müsste, was genau da jetzt passiert ist und ob ich da vielleicht einen besonderen Blick drauf haben müsste. Wahrscheinlich nicht. Ne? Der Arzt wird es wahrscheinlich wissen, aber das reicht nicht aus. Denn der Fehler kann auch in der Kette woanders auftreten und dafür will ich mich als Betreiber von solchen Lösungen natürlich freisprechen können.
Krass.
So was ist das.
Das hätte ich zum Beispiel auch nicht auf dem Schirm gehabt. Ich weiß, bei den Gastroenterologen gibt es ja diese KI-Unterstützung, wenn man den Darm sich anschaut, dass die sagt, Achtung, da war ein Gewebeteilchen, das sah irgendwie nicht so gut aus. Das Problem ist immer, dass man sich darauf nicht verlassen darf, weil man sagt, die KI sagt ja Bescheid, wenn ich zurückziehe und gar nicht mehr so genau hinguckt. Das habe ich mir auch schon von Ärzten zeigen lassen. Das darf man halt nicht. Genauso wie die Zusatzsoftware beim Radiologen mit dem Befunden der radiologischen Bilder der Aufnahmen. Ja klar, ich glaube, dass viele da gar nicht drüber nachdenken und dieser Retina-Scan, das wusste ich selber nicht, dass da KI drin steckt.
In vielen, genau. Also nicht in sämtlichen Geräten, die in allen Augenarztpraxen in Deutschland stehen, aber durchaus auch ein anderes Tool, finde ich total faszinierend, ein KI-gestütztes Stethoskop. Also es sieht aus wie ein ganz normales Stethoskop, was der Arzt halt sich so um den Hals hängt. Naja, aus Hygienegründen sollte das eigentlich nicht tun, ob Ärzte in den Ohren dann vielleicht stecken. Okay, und das Ding analysiert den Herzschlag live, während ich abhorche, ist in der Lage, mich darauf hinzuweisen, ob da irgendeine Abweichung besteht. Und in diversen Tests ist es bedeutend genauer als auch ein super trainierter Kardiologe, der das seit 40 Jahren macht. Ne, klar. Auch gut, auch das ist eine KI-Lösung. Das muss ich in mein Inventar halt übernehmen. Und wenn ich das gemacht habe, dann kann ich mir Gedanken darüber machen, in welche Risikoklasse gehört das denn? Ein guter Hersteller informiert mich darüber. Der sagt mir vorab, Achtung, das ist, oder nicht, Achtung, hallo, das ist ein CE-geprüftes Produkt. Deswegen ist es ein Hochrisiko-KI-Produkt und das führt zu den und den Pflichten bei dir. Ich kann ein Ampelsystem aufbauen und mir sagen, okay, rote Ampel, da heißt es, ich muss mich wirklich intensiv mit auseinandersetzen, Diagnoseunterstützung. Grüne Ampel ist dann das Ambient Scribe-System, was gar nicht in Kontakt mit dem Patienten tritt. Mhm. Da ist es eben ganz anders. Und wenn ich das weiß, dann kann ich einen ordentlichen Plan aufstellen, wie ich diese Pflichten erfülle. Das ist in relativ kurzer Zeit erledigt. Dann sollte ich das auch im Hinterkopf haben, dass ich das nicht nur einmal alle 10 Jahre mache, weil Ich sehe das gerade selbst sehr deutlich. Brüssel lässt sich quasi jede Woche was Neues einfallen. Es ändert sich ständig was. Fristen verschieben sich. Es gibt neue Regelungen und so. Das muss man auch auf Dauer im Blick haben. Wenn Personal im Team ausgetauscht wird, muss ich das auf dem Schirm haben, dass ich da nachschulen muss und so. Gut, aber naja, das ist ja machbar. Das ist jetzt wirklich kein Hexenwerk, das zu tun. Ja.
Und das ist mir halt wichtig. Und ich finde es so schade. Ich würde von meinem Anbieter erwarten, dass er sagt, super geiles Tool, das und das kann das. So und so viel Zeit nimmt es dir ab. Nur denk bitte dran. Wir haben da mal was vorbereitet. Du musst, hier hast du ein Beispiel, sowas bitte erstellen, weil das eben eine KI-Nutzung ist. Wir haben es mit Patienten zu tun. Ich muss ja jetzt nicht zwingend sagen, das ist eine Hochrisiko-KI, weil jeder, der Hochrisiko hört, denkt an Keime und denkt, oh mein Gott, das darf ich nicht machen. Das kann man ja auch nett etwas anders formulieren, aber ich würde von den Anbietern, die das verkaufen, erwarten, dass sie mir vielleicht sogar was an die Hand geben und sagen, bitte, ja, wir haben da mal was vorbereitet, sowas müsstest du erstellen, hier hast du ein Beispiel, hier hast du eine Telefonnummer, wenn du nicht klarkommst, bitte kümmere dich drum, mehr können wir dir nicht mitgeben, aber das wäre notwendig.
Ja, ich sehe das also bei den wirklich großen Playern fehlt mir das auch sehr. Das mag sein, dass der ein oder andere dann irgendwo versteckt in seinem Wissenshub irgendwo ein Video zu dem Thema vergraben hat, das findet aber niemand.
Guckt doch keiner.
Wann denn? Genau. Es weiß ja auch keiner, dass diese Pflicht besteht. Warum sollte man also nach einer Antwort auf eine Frage suchen, wo man die Frage noch gar nicht hat? So, andere Anbieter, kleinere, jüngere Anbieter, die nehmen das Thema tatsächlich ernst. Da war ich ganz überrascht, als ich das so in meinen Recherchen auch gesehen habe, dass Startups, die in dem Bereich unterwegs sind, das Thema echt auch im Schirm haben und proaktiv an ihre Leute, an ihre Kunden rangehen und das denen helfen, die an die Hand nehmen und sagen, so, das musst du machen, du brauchst eine Datenschutzfolgeabschätzung, bedenke dies, bedenke das und wenn du das alles machst, dann kannst du unsere Software wirklich beruhigt nutzen und brauchst keine Angst haben, dass irgendwo ein Fehler passiert.
Ich glaube, viele haben einfach Angst, dass der Arzt oder die Praxis die Software dann nicht kauft, weil die sagen, wenn das so ist, ist mir das zu viel Aufwand. Ja. Aber da kommt es, glaube ich, auch immer auf die Person an, die denen die Software präsentiert, die denen das erklärt und die dann auch transparent sagt, also das und das gehört dazu, ist überhaupt kein Problem, hört sich schlimmer an, als es ist. Weil wenn ich das gescheit mache, ich habe so viele Sachen, wo meine Kunden wirklich Angst vor hatten, wo ich gesagt habe, komm, ich zeig dir, wie das geht. Es ist wirklich einfach. Und dann war das gar kein Problem. Also ich finde das schade, dass das nicht mitgemacht wird.
Das ist ein ganz interessanter Punkt. Ne? Ich habe just nächste Woche ein Webinar online mit einem Kumpel von mir, der ist Geschäftsführer einer Marketingagentur und spezialisiert auf Healthcare. Mhm. Das wird an der Hochschule Neu-Ulm gemacht von einem Professor, mit dem wir uns sehr gut verstehen und das Thema dort bearbeiten. Es geht genau um diesen Punkt. Wie kann ich denn jetzt als Praxis diese Themen kommunizieren? Du hast es gerade selbst erwähnt. Wenn ich da hinschreibe, ach hallo, liebe Patienten, ich nutze übrigens Hochrisiko-KI-Systeme. Ja. Ne, das ist jetzt nicht so, ach, das ist ja toll. Das ja, sich der genau. Patient nicht direkt irgendwie, oh ja, das ist aber klasse. So, wie bin ich also in der Lage, diese juristischen Pflichten, die ich habe, vielleicht nicht nur als nervige Compliance-Auflage zu sehen, sondern als Möglichkeit, Vertrauen aufzubauen bei meinen Patienten. Ich muss also zusehen, diese Informationen, die ich tatsächlich herausgeben muss oder es sollte, kommt drauf an, so zu verpacken, dass ich eine gute Botschaft transportiere, dass ich mich dadurch differenzieren kann gegen andere Arztpraxen, die das Thema vielleicht gar nicht besprechen oder die in diese, oh, Achtung, ist mir fast peinlich, sagen zu müssen, dass ich KI nutze. Das geht auch ganz anders. Ja, das dürfte noch ganz interessant sein. Das ist echt ein wichtiger Punkt, weil viele Ärzte genau dieses Problem haben. Ne? Ich glaube, das wird dir auch irgendwie schon mal untergekommen sein, dass es eher so eine Abneigung ist. Ich habe doch jetzt hier nicht Jahrzehnte studiert und mich weitergebildet und Facharztausbildung gemacht und jetzt kommt da so eine KI und die will mir die Arbeit wegnehmen. Nee. Sowas kommt mir nicht in die Praxis.
Wer schlau ist, nutzt diese Tools, damit die eigene Leistung besser wird, weil ich dafür viel mehr Kapazitäten habe.
Ich sollte dich ins Webinar einladen als Co-Referentin. Das ist genau der Punkt. Ja.
Ich meine, ich habe ja jetzt auch keine Angst, dass ich überflüssig werde, weil es vielleicht eine Unterstützung für die Abrechnung gibt. Im Gegenteil, das muss ja auch irgendjemand machen, der sich damit auskennt, damit es richtig ist. Und das ist, kann ja auch nicht alles leisten. Und ich finde immer, alles, was den Praxen den eigentlichen Job leichter macht, ne, dass sie wirklich das tun können, wofür sie eigentlich irgendwann mal angetreten sind, finde ich wichtig und hilfreich. Und ja, deswegen bin ich da halt auch sehr aktiv und empfehle halt auch sehr viel. Und deshalb fand ich halt das jetzt zu besprechen auch sehr wichtig, um den Praxen zu sagen, ja, das gibt es. Aber hey, ihr braucht davor keine Angst haben. A, weiß ich ja sowieso, sie dürfen nicht anrufen, wenn was ist. Und B, alles ist so lange schwierig, bis es einfach wird.
Das ist sehr richtig. Da bin ich absolut deiner Meinung. Und Gott, ich habe selbst keine Berührungsängste mit solchen Themen und es macht mir Spaß, diese Berührungsängste eben auch bei anderen Menschen zu nehmen, weil das ist einfach spannend, das ist einfach super interessant. Mir kommt gerade noch ein anderer Gedanke.
Ja.
Du hattest gesagt, dass durch den Einsatz von KI am Ende ja die Behandler, das Praxisteam im Generellen mehr Zeit für den Patienten an sich hat. Ist dir in den letzten Tagen, Wochen eher auch nicht die Diskussion, sondern sind dir die Aussagen aufgefallen? Auf LinkedIn habe ich das häufig gesehen, wo so eher in die Schiene gegangen wird, ach Ärzte, wisst ihr was, habt keine Angst vor KI, Empathie, Mitgefühl etc. Das ist das, was uns ausmacht. Das ist das Einzige, was uns die KI nicht abnehmen kann. Und aus dem Grunde solltet ihr da jetzt mal keine Sorgen haben, dass die böse KI euch den Job wegnimmt. Die mag zwar in der Diagnostik toll sein, bla bla, das macht die alles super, aber das ist das, was euch ausmacht und deswegen seid stolz auf euch und so. Also mehr so ein Mutmacher und habt keine Angst vor KI. Okay, das stimmt bestimmt auf einer gewissen Art und Weise. Ich denke mir dann häufig, oder das war schnell der Gedanke, den ich hatte, ich empfehle keine KI-Lösung für eine Praxis, damit es weniger empathisch wird und sich der Patient am Ende nur durch einen Roboter behandelt fühlt oder dergleichen.
Ganz schlimm.
Aber überleg doch mal, ich nutze die KI, gewinne tatsächlich meinetwegen diese 2 Stunden Dokumentationszeit. Okay, dann liegt es aber an mir als Arzt zu sagen, wie nutze ich die jetzt aus? Ja, genau. Packe ich da jetzt noch mehr Patienten rein, die ich maximal 3 Minuten sehe, oder nutze ich die 2 Stunden?
Besser.
Ja, und dann habe ich plötzlich die Luft, um diese viel gelobte Empathie überhaupt irgendwie an den Mann bringen zu können, weil genau. In einem 3 Minuten Patientengespräch wird das wohl kaum der Fall sein. Ne?
Ja, genau. Ja, und das sehe ich genauso. Also klar, ich verstehe, dass man versucht, den Ärzten die Angst zu nehmen. Nein, und das sage ich auch den MFAs immer. Leute, ihr glaubt doch nicht, dass diese KI-Unterstützung euch den Job wegnimmt. Ihr habt viel wichtigere Aufgaben, um die könnt ihr euch dann endlich mal kümmern. Weil die nervigen Aufgaben nämlich einfach anders bewältigt werden und man sich wirklich um den Menschen kümmern kann. Und wer weiß, ich habe ja nicht nur diesen einen Podcast, ich kümmere mich ja auch noch um ein anderes Thema, nämlich um Menschen und um Menschenkenntnis und um Empathie und Emotionen. Und was ich richtig gut finde bei dem AI Act, dass nämlich Emotionserkennungssoftware nämlich verboten wurde. Und da bin ich total begeistert, weil ich nämlich immer allen sage, nein, ihr müsst das können. Ihr müsst den Menschen angucken. Ihr müsst sehen, was da los ist und einschätzen können, was passiert da gerade. Und genau das ist mir halt wichtig. KI-Einsatz soll ja nicht dazu führen, dass ich den Menschen weniger wahrnehme, weil eigentlich gar kein Mensch mehr vorhanden ist. Nein, im Gegenteil, das ist genau andersrum. Ich nutze KI, dass ich mehr Zeit für den Menschen habe und auch mal sehe, was ist da eigentlich los, weil, wie du schon sagst, ich dann endlich mal ein bisschen mehr Zeit pro Patient habe und nicht schlechter abschneide insgesamt.
Ja, witzig, genau. Da sieht man es ganz genauso, ne? Auch bei dieser ganz anderen Tätigkeit. Das ist sicherlich auch nicht beschränkt nur auf Medizin. Das wird überall so sein, ne? Auch beim genannten Friseur oder Autohaus, wenn plötzlich das Personal entspannter ist. Gott, dann haben doch alle irgendwie einen besseren Tag, oder?
Ja. Und ich merke es ja bei mir. Ich arbeite ja auch mit ein paar KI-Tools und ich merke, dass ich deutlich mehr Zeit für meine Kunden habe, für die Dinge, die mir im Austausch wirklich wichtig sind.
Ja, stimmt. Ja. Das stimmt. Ja, alleine solche Gespräche, die dann plötzlich einfach länger werden, als man es geplant hat oder so. Ein Call dauert länger, man kommt vom Höchstgen aufs Stöcksgen. Und da habe ich aber jetzt die Zeit für, weil die lange komplizierte Mail, die ich eigentlich noch schreiben muss, nicht eine Stunde gedauert hat, sondern vielleicht nur 10 Minuten. Genau. Klar bin ich da auch im Human Oversight, ne? Ich lasse nicht irgendwie Claude für mich mein Business machen. Aber die langweilige Routinearbeit, naja, die lässt sich ganz gut outsourcen. Und wenn dann mehr Zeit für sowas bleibt, klasse. Ja. Also von Mimik-Resonanz-Training habe ich zuvor noch nie was gehört. Das hätte ich nie erfahren, hätte ich dieses Gespräch mit dir nicht geführt. Und auch da profitiere ich dann wieder auf einer ganz anderen Weise.
Ja. Ja, und ich finde es einfach total spannend, dass es immer mehr Unterstützungssysteme gibt. Und ich wünsche mir immer, dass wir nicht irgendwann auf einem Stand ankommen wie bei McDonald's. Das ist immer so eine Geschichte, die ich gerne erzähle. Also ich gehe nicht zu McDonald's, ne? Aber hin und wieder ist das so, wenn man lange auf der Autobahn unterwegs ist und man fällt dann irgendwann in so ein Loch, dass man sagt, okay, komm, egal, wir halten da jetzt an, wir gehen da jetzt rein. Und ich war bestimmt 15 Jahre nicht bei McDonald's und dann hatte ich so einen Tag, wo es wirklich nicht anders ging und alle lachen jetzt, weil die denken, boah, warum weißt du das nicht? Ich komme da rein und dann gibt es da diese Check-in-Teile, wo du dir ohne Mensch das Essen bestellen kannst, das bezahlen kannst, dann kriegen die Info und du musst eigentlich mit niemandem mehr reden, außer deine Tüte nehmen. Und ich habe tatsächlich Praxen und ich sehe es auch so, die genau davor totale Angst haben. Und das, ich glaube, dass das kommen wird. Ich glaube aber, dass das der Teil der KI ist, den wir uns alle nicht wünschen, zu sagen, dass ein Patient sich selber einchecken muss, sich selber ins Wartezimmer setzt, seine Karte eingelesen hat und es dann noch zwei oder drei Menschen gibt, die ausschließlich die Behandlung machen und ansonsten kann ich mich mit niemandem austauschen. Ich glaube, dass das leider kommen wird. Das mag ich nicht so sehr, muss ich sagen. Aber das ist ja auch davon abhängig, ob es noch Menschen gibt, die freiwillig in diesen Job gehen wollen, ne? Und das hat auch was mit Bezahlung zu tun.
Da wird es super komplex. Also ich glaube auch, dass es sich genau dahin entwickeln wird. Und ich bin mir auch sicher, dass es solche Praxen geben wird. Und es wird auch, da bin ich mir auch sicher, Patienten geben, die das toll finden. Die wollen das auch so.
Die wollen nicht reden.
Genau, möglichst neutral, entmenschlicht. Hauptsache am Ende stimmt das Ergebnis und ich bin wieder gesund. Klar, aber es gibt dann eben auch die anderen Menschen, die, so wie du das gerade auch gesagt hattest, ne, den Wert auf den persönlichen Kontakt zum Menschen legen. Und mein Gott, das eine schließt das andere doch nicht aus.
Ja, und ich denke, dass die Praxen, die menschlich sind, dann diejenigen sind, die das, die Patienten haben, die zu ihnen passen. Und das ist, ich sag mal, in der Radiologie, ganz ehrlich, da würde mir ein Online-Check-in vollkommen reichen. Ja? Ich lese meine Karte ein, ich setze mich hin, irgendeiner ruft mich auf. Das ist so statisch, dass du das eigentlich da nicht brauchst, finde ich immer. Ich meine, du musst ja eh schon Glück haben, wenn du einen Radiologen persönlich triffst. Und das darf ich jetzt sagen. Ich finde es ganz schlimm, aber es ist leider so. Aber in Fachgebieten wie Hausarztmedizin oder wenn man schwanger ist beim Gyn oder so, finde ich schwierig. Also da fände ich, dürfte man es nicht machen.
Ja. Genau. Ja, ob sich das irgendwann trotzdem in die Richtung entwickelt und du auch beim Gynäkologen nur noch so eine Situation hast, keine Ahnung, weiß ich nicht, kann ich gar nicht beantworten. Ich glaube eher nicht. Das wollen weder die Behandler noch wollen es die Patienten. Das System drumherum will es vielleicht, weil es günstiger und schneller ist. Aber ich weiß nicht, wie es sich verhält, wenn alle anderen Akteure das eigentlich so nicht wollen. Nun ja, ich habe keine Glaskugel. Schauen wir mal. Aber das ganz, ganz wichtiger Punkt, den du gerade sagtest, ne? Die Praxen, die sich für die eine oder die andere Art entscheiden, bekommen am Ende die Patienten, die zu ihnen passen. Genau. Das ist genau der Punkt. Ich habe kürzlich ein langes Gespräch mit einem sehr digitalen Hausarzt aus dem Sauerland geführt, der da eine sehr stringente Linie verfolgt und gesagt hat, so irgendwann, ich habe da keinen Bock mehr drauf, auf hier ständig irgendwie Oma Erna, die Oma 5 Meter hier neben der Praxis wohnen und alle 5 Minuten im Wartezimmer steht und der und der und der. Ich habe da keinen Bock drauf. Ich mache ab jetzt nur noch digitale Terminvergabe und Patient, wenn du das nicht willst, dann lass es, dann geh halt zum anderen Arzt. Riesiger Aufschrei und so, ne, hat lange gedauert, bis am Ende alle Patienten, ja genau, und das war ganz interessant, wie er das erzählt hat. Am Anfang eben riesen Aufschrei, wie gesagt. Und jetzt nach einem Jahr oder so, sagt er, weil das ist der wichtigste Moment, da muss man hart bleiben, quasi das durchziehen. Und jetzt nach einem Jahr, sagte er, die 80-Jährigen, das sind die, die das am allerliebsten nutzen. Er erzählte mir eine Anekdote von einem über 80-jährigen Patienten, der sich per Videosprechstunde zugeschaltet hat. Er hätte Hämorrhoiden. Und der Arzt dachte erst so, okay, wollen wir ihn jetzt am Telefon machen? Ja, ich habe hier schon mal Aufnahmen gemacht hier und zeigte denen das dann vom Handy und so. Kuriose Situation, aber am Ende dachte der Arzt selbst, ja,
cool.
Warum eigentlich nicht? Hat funktioniert. Super gut. Und alle sind glücklich. Und die Patienten, die es wirklich nicht wollen, die gehen halt zu der Praxis, die es so nicht macht. Das ist doch in Ordnung. Wahlfreiheit.
Ich war gestern in einer Arztpraxis und das war für mich tatsächlich sehr befremdlich, weil ich damit nicht gerechnet habe, eine Hausarztpraxis. Und ich war zur Blutabnahme und habe gesagt, okay, ich brauche noch einen Termin zur Besprechung der Ergebnisse, gerne per Video. Da guckt die mich an und sagt, ja, das geht nur online. Ja, sag ich, Videosprechstunde? Nee, die Terminvergabe geht bei uns nur online. Und da war ich total irritiert und habe noch im Wartezimmer, habe ich noch meinen Termin gemacht für nächste Woche, um die Ergebnisse zu besprechen. Für mich ist das mega. Wann soll ich das sonst machen? Ich mache meine Termine so, ne, heute, morgen. Ich merke am Sonntag, dass meine Medikamente alle sind. Dann bestelle ich die einfach online. Ich habe da gar keine Zeit für. Für mich ist das ein Riesengewinn. Und ich stelle interessanterweise auch fest, das kenne ich bei meinem Schwiegervater, total witzig, der hat ein Smartphone. Und als das anfing mit dieser Abfrage in WhatsApp, wo man sagen konnte, an welchem Termin könnt ihr denn? Das wusste ich gar nicht, dass es das gibt. Schickte er uns eine Terminabfrage, wann sehen wir uns denn das nächste Mal? Guck auf das Handy und sag so zu meinem Mann, hä? Was ist das denn? Und dann habe ich ihn angerufen und habe gesagt, sag mal, was ist das denn? Ja, wieso kennst du die neue Funktion in WhatsApp noch gar nicht? Nein, du bist 85, wieso kennst du die? Ja. Die haben halt viel mehr Zeit. Man kann also nicht sagen, und das höre ich ganz oft, nee, die Älteren können das nicht. Das ist ja totaler Quatsch. Die haben viel mehr Zeit, sich damit zu beschäftigen.
Definitiv. Wie mein Beispiel von dem Sauerländer Arzt zeigt, die Patienten, die es am besten finden und nur noch Videosprechstunden machen, obwohl sie 5 Minuten neben der Praxis wohnen, das sind eben die alten Patienten, die das cool finden. Ja. Ist doch klasse.
Ja, und es gibt ja auch Situationen, da will der Arzt die Patienten gar nicht in der Praxis haben. Was soll ich mit einem hochinfektiösen Patienten mit Magen, Darm oder Grippe? Ich kann eh nichts machen. Ja. Wenn der nach einer Woche immer noch hustet, dann kriegt er ein Antibiotikum, dann muss ich den abhören. Aber akut, ganz ehrlich, die sollen doch bitte zu Hause bleiben. Was wollen die denn?
Natürlich. Und da ist ja dann durchaus auch der medizinische Sachverstand des Arztes besonders gefragt. Er muss ja dann genau diese Entscheidung treffen. Ne? Soll ich den jetzt in die Praxis holen oder ist das eigentlich total überflüssig? Genau. Das nimmt einem die KI auch nicht ab. Ne? Da wird dann wirklich der medizinische Verstand gefordert.
Hast du schon von Videosprechstunden-Tools gehört, die KI nutzen? Nur weil mich das gerade persönlich interessiert?
Nee, tatsächlich nicht. Bei Videosprechstunden-Tools ist mir das noch nicht untergekommen. Das will nicht heißen, soll nicht heißen, dass es das nicht gibt. Aber das mag vielleicht so sein, wie jetzt bei unserem Call gerade. Ne? Es wird also transkribiert nebenbei und irgendwie, wir sind hier in Google Meet, irgendwie kann ich wohl auch mit Gemini hier quasi parallel über unseren Call reden oder so. Ich weiß es nicht genau. Vielleicht gibt es so
dann
etwas.
Dann ja, stimmt.
Ich weiß es nicht. Damit hatte ich noch nichts zu tun, aber interessanter Gedanke. Ich baue auf meiner Website ohnehin gerade so einen Vergleichshub quasi auf, wo ich verschiedenste Tools vorstelle. Das gibt es durchaus im Web schon, wo man solche Anwendungen aus einem Funktionsumfang, sag ich mal, verglichen bekommt. Klar, mein Fokus ist da wieder ein anderer. Ich erläutere zwar kurz, ja, das und das und das kann das Ding, aber wie sieht es mit der Regulatorik aus? An was muss ich denken? An was hat der Hersteller vielleicht nicht gedacht und so? Genau, da müsste ich mich da halt mal auseinandersetzen. Das ist interessant. Videosprechstunde. Ja, danke, Sabine. Gute Idee.
Ja, das kam gerade so. Zoom hat das ja auch, aber diese darfst du ja bei Patienten nicht benutzen. Das ist ja klar, die sind ja nicht datenschutzkonform, um darüber Patientengespräche zu führen. Aber ich habe mich das gerade gefragt. Das wäre natürlich für den Arzt wiederum toll, weil dann würde im Hintergrund direkt das Gespräch dokumentiert. Aber ich weiß, wahrscheinlich haben wir jetzt wieder jemanden auf eine Idee gebracht, was man als nächstes rausbringen könnte.
Ja, super gut. Ich freue mich immer gerne, wenn ich solche neuen Sachen sehe. Es ist auch mega spannend einfach.
Wirklich. Ja, total.
Wie viele tolle Teams überall in ganz Deutschland und überall auf der Welt total neue Anwendungsfälle sehen, an die ich nie gedacht hätte. Ja, als ich angefangen habe, mich in das Thema einzuarbeiten, hatte ich so eine Vorstellung davon, in welchen Bereichen KI in der Medizin tatsächlich viel im Einsatz ist. Bildgebende Verfahren, Dermatologie, Radiologie, Strahlentherapie, über Kardiologie auch und so und in anderen Fächern. Jetzt habe ich vor einigen Monaten gesehen, dass in der Psychotherapie das extrem krass wächst. Ja, ich hatte wahrscheinlich den gleichen Gedanken wie du, dass ich so das Gefühl hatte, da mag es vielleicht theoretisch irgendwelche Lösungen geben, die bestimmt irgendwie auch cool sind, aber welcher Therapeut wird denn sowas verwenden? Das ist ja der heilige Gral der intimsten Daten, die ich da preisgebe. Ja, aber wenn ich jetzt in der Lage bin, als Therapeut das Gespräch, also ähnlich wie bei so einem Ambient Scribe, das Gespräch mithören lasse, ich muss mir keine Notizen machen und am Ende das Tool über einen gewaltigen Datenbestand an sämtlichen Forschungsergebnissen, Papers und so weiter das alles analysiert und mir aktiv Hinweise gibt.
Mega.
Schau mal, vor 25 Jahren gab es diese Studie. Lieber Therapeut, die hast du bestimmt nicht auf dem Schirm, ist ja auch nicht schlimm. Deswegen gebe ich dir den Hinweis, denk doch da mal drüber nach. Super. So, das kann doch extrem wertvoll sein. Oder auch, um Wartezeiten für Patienten zu überbrücken, die auf den Therapieplatz warten, dort KI-gestützt mit reinzugehen und die Wartezeit einfach zu nutzen.
Ja, super spannend.
Finde ich total krass.
Ja, weil der Therapeut als Beispiel kann ja eigentlich nicht während des Gesprächs, wenn es dem Patienten sehr schlecht geht, die ganze Zeit mitschreiben.
Da wird es ganz interessant. Ich hatte eine super interessante Diskussion auf LinkedIn genau zu dem Thema, wo ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe und ganz viele Therapeuten ihre Meinung dazu abgegeben haben. Und ich war eher so, ja komm, Dokumentation, das ist ja nervig, das will ja keiner, seid doch froh, dass euch die abgenommen wird. Ich dann aber schnell gelernt habe, naja, in der Psychotherapie ist gerade die Dokumentation ein ganz wesentlicher Bestandteil der Arbeit des Therapeuten, also die Reflexion, das nochmal aus einem neuen Blickwinkel und so in Ruhe nochmal durchgehen wird. Ne?
Verstehe.
Dass da einfach das Wegnehmen der Dokumentation vielleicht gar nicht der richtige Weg ist, dann habe ich vielleicht mehr Zeit, aber ich als Patient ich als Therapeut habe dadurch einen gewissen Bezug zum Fall verloren durch diese
Auseinandersetzung. Ja, genau, weil ich schreibe nicht selber. Das heißt, ich gehe die Sachen nicht nochmal durch. Was ist vielleicht zwischen den Zeilen noch gewesen? Mhm. Ah ja, geil, stimmt. Da habe ich gar nicht drüber nachgedacht.
Ja, es gibt so viele Momente in unserem Feld, so, wo man dann denkt, aha, interessant, habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Ja. Das war so einer für mich. Auch ich habe das gerade schon so durchklingen lassen. Human Oversight ist mega wichtig so und das muss unbedingt gemacht werden. Der Gesetzgeber hat quasi den Menschen als letzte Instanz da genau an die richtige Stelle installiert. An ihm darf nichts vorbei. So, okay, schön. Aber wie ist denn das so mit einem Menschen, der Tag um Tag und Monat um Monat und jahrelang an so einer Anlage sitzt und immer wieder jeden Tag gegenprüfen muss? Und dieses System liegt in 99% der Fällen richtig. Wie wertvoll ist denn da noch Human Oversight? Weil einfach aus der Psychologie des Menschen heraus wird es unweigerlich, egal wie gut ausgebildet man, wie professionell man ist.
Du überliest Sachen.
Ja, und das ist gar nicht Faulheit oder dergleichen. Das hat andere Gründe, warum ich irgendwann einfach nur noch auf OK klicke. Weil das System so gut ist. Ja, also mit jedem Prozent, dass das System besser wird, wird der Aufsehende nicht nur 1% schlechter. Da gibt es auch interessante Analysen und Belege dazu. Da ist also die Frage, was ist denn dann Human Oversight eigentlich noch wert, ne? Und wie mache ich es dann?
Man weiß das ja selber. Ich schreibe ja Bücher und ich kann die irgendwann selber nicht mehr gegenprüfen. Der geht ja ins Lektorat. Ich hatte jetzt das letzte Buch, war fünfmal. Oh Gott, im Lektorat, wo ich gedacht habe, was? Und es ist immer noch wieder was gefunden worden, weil natürlich auch es sind dann verschiedene Lektoren, selber das lektorierte Dokument nicht mehr gegenprüfen können. Und es sind ja gar keine textlichen Veränderungen, sondern eher tatsächlich ist die Satzstellung so gut, muss da vielleicht doch noch ein Komma hin, nehmen wir ein anderes Wort. Das ist ja, die verändern ja nicht, was ich geschrieben habe, sondern nur in kleinen Teilen. Ich kann meine eigenen geschriebenen Texte nicht Korrektur lesen. Ich sehe das nicht. Mhm. Mir fällt das einfach nicht mehr auf.
Ja, genau. Ja, so ist es. Das ist ein Punkt, da diskutiert man noch gar nicht drüber. Aktuell geht es eher darum, also Human Oversight muss unbedingt gemacht werden, total wichtig und so. Und deswegen seid ihr Patienten alle sicher. Ich mag das immer gerne mal einen Schritt weiter zu denken und sich vorzustellen, ja, was könnte denn noch so passieren, an das man vielleicht nicht gedacht hat. Das ist ein wesentlicher Punkt. Ich glaube, da wird es noch eine Regelung für geben. Vielleicht ein zweites KI-System, was das erste überwacht. Und ein drittes und ein viertes. Und wo ist der Mensch? Ja, keine Ahnung.
Ja, wir sind halt mitunter auch unkonzentriert, abgelenkt. Das ist halt typisch Mensch. Ne? Und ich stehe dazu. Aber klar, wenn das die letzte Instanz ist, ich würde eher sagen, die KI wird von einer anderen KI, das machst du bestimmt auch, überprüft, wie sauber die Antwort ist, ob sie rechtskonform ist, ob es dazu verifizierbare Quellen gibt, etc.
Ja,
aber der
Mensch... Da wird es ja juristisch auch richtig spannend, wenn es um agentische Systeme geht. Ne? Also wirklich so aus der reinen Dogmatik heraus. Wo ist denn da? Wo soll ich denn bei mehreren Agenten, die in irgendeiner Kette arbeiten, wo soll ich denn da die Human Oversight reinbauen? Erst am Ende? Was ist mit den Prüfschritten zuvor? Was hat das für Auswirkungen auf die rechtliche Betrachtung und so? Ganz interessant. Ja, aber es ist halt gerade im Entstehen und wir sind mittendrin. Super kreatives Umfeld einfach, wo auch viel Mut notwendig ist und Neugier und Spaß. Aber das bringen wir mit, oder?
Ja, definitiv. Und wir bringen es auch an unsere Kunden. Und das ist ja immer mein Credo. Guckt euch einfach an, was wir euch vorschlagen. Und dann könnt ihr immer noch weiterdenken, weil die meisten haben halt dafür keine Zeit. Und ich bin mega interessiert an solchen Themen, merkt man, glaube ich, auch. Und ich habe da auch viele Termine und gucke mir Sachen an, weil ich immer denke, ich will für die Praxen das Bestmögliche herausfinden. Und das Schöne ist, und deswegen hoffe ich auch, dass alle bis zum Ende gehört haben, sie haben ja jetzt auch jemanden, den sie juristisch fragen können, wenn sie sich unsicher sind. Und ich habe damit gerechnet, dass unser Podcast so ist, wie er jetzt ist. Und ich bin ganz glücklich darüber, weil ich so unheimlich gerne zu diesen Themen fachsimple. Und es gibt da einfach so wenige, die auch so intensiv für dieses Thema brennen und darüber auch reden. Weil die anderen, die fürs Thema brennen, programmieren die Sachen und reden häufig nicht. Und deswegen mag ich diesen Austausch total gerne. Also ich bin ganz happy.
Bin ich auch. Ja, wir haben am Anfang ja schon festgestellt, dass wir nicht geskriptet arbeiten oder so im
Genau.
Vorgespräch, haben wir das kurz erwähnt, ne? Ja, das macht es auch irgendwie so streng und langweilig. Ich wusste jetzt nicht, über welche Themen ich heute mit dir spreche,
Ich auch
aber
nicht.
grad das ist doch das, was Spaß macht und was spannend ist.
Ich habe ja am Anfang gesagt, weil ich konfrontiere meine Podcast-Teilnehmer. Es kommt auf die Podcast-Teilnehmer an, aber meistens erst, wenn es losgeht damit, dass es eben frei ist. Wenn Menschen mich vorher fragen, sage ich das natürlich vorher. Aber ich habe ganz oft Podcast-Teilnehmer, die große Panik haben, mit mir ins Gespräch zu gehen, weil sie sich nicht vorbereiten können. Wo ich immer sage, ey Leute, aber das ist ein Gespräch und das ist doch total schön, eigentlich gar nicht zu wissen, wo es hinläuft. Wir haben doch immer was zu reden. Und deswegen finde ich Ungeskripte total cool und ich finde es toll,
Ich auch.
dass ich dich damit nicht erschreckt habe.
Nein, ganz und gar nicht. Das ist total mein Geschmack. Ist mir viel lieber so und natürlich und genau.
Cool.
Ja.
Ich danke dir sehr für diesen Einblick in deine Welt und ich hoffe total, dass wir die Zuhörenden und Zuschauenden ein bisschen anfixen konnten für dieses wirklich tolle Thema und gleichzeitig natürlich auch mitgegeben haben, hey, ihr müsst keine Angst haben, nutzt die Sachen, wenn sie euch den Job erleichtern, aber bitte macht das mit offenen Augen. Lasst euch helfen dabei, wie ihr datenschutzrechtlich und so weiter euch absichert. Und ja, das war mein Ziel. Und natürlich werde ich die Daten vom lieben Daniel einmal unter dem YouTube-Video und natürlich auch in den Podcast-Shownotes vernetzen. Also nehmt gerne Kontakt auf. Vielleicht kann ich ihn ja auch noch mal verhaften für eine zweite Folge. Wir gucken mal. Und ja, an dieser Stelle möchte ich mich bei dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit bedanken. Schön, dass du da warst.
Ich danke dir, Sabine. Es hat mir echt viel Freude gemacht und sehr gerne eine zweite und dritte Runde. Das Thema ist so ergiebig. Ach Gott, so viele Sachen, die ich eigentlich noch hätte ansprechen können. Aber ist doch super.
Ja, ich freue mich total.
Wir haben noch Themen fürs nächste Mal, genau.
Ja, cool. Und damit an meine lieben Zuhörer und Zuschauer, ja, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Nacht, denn ich weiß ja nicht, wann ihr diese Folge hört. Und schalte gerne wieder zu einer der nächsten Podcast-Folgen ein. Macht's gut, ihr Lieben.
Mehr Geld verdienen und Zeit gewinnen. Wie es geht, erfährst du auch in der nächsten Folge von
Die Praxis Professionals
mit Sabine Finkmann.